Hallo und herzlich willkommen bei Rethinking Marketing. Das ist der Podcast der Markenberatung Cherrypicker und der will Antworten darauf finden, wie zukunftsfähiges Marketing aussehen muss. Mit namhaften Köpfen aus der Branche sprechen wir darüber, warum das Marketing in der Krise steckt, welche Fähigkeiten und Tools CMOs brauchen, um ihren Job richtig gut zu machen und wie Agenturen das so begleiten können, dass sie relevant für ihre Kunden sind und auch bleiben.
Alte Regeln brechen, Neues verstehen, mehr Zukunft will, muss durch Wandel gehen. Das Marketing steht jetzt in der Pflicht, zu führen, zu prägen und nicht nur mit sich. Willkommen bei Rethinking Marketing, warum Marketing sich verändern muss. Willkommen bei Rethinking Marketing, die Zukunft beginnt jetzt bei uns.
Ich heiße Lena Herrmann, ich bin eine Journalistin und Host dieses Podcasts und mit mir sitzen hier der CEO von Cherrypicker, Oliver Klein. Hallo Oliver.
Hallo Lena, schön wieder bei dir zu sein.
Und Paul Höser, Bereichsleiter Direct und Online Marketing der Ergo Group. Hallo Paul.
Vielen Dank, Lena.
Ja, schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Wir wollen heute über das Thema KI sprechen. Ganz großes Thema, Riesenthema. Wir wollen darüber reden, welche Auswirkungen KI auf das Marketing hat. Paul, da hast du einige Beispiele, Cases mitgebracht, bist da so richtig tief drin. Bevor wir da aber richtig tief jetzt gleich reingehen, haben wir natürlich auch die Frage aus der letzten Folge für dich mitgebracht. Die kommt von Guido Röben, der einst mal für die Rügenwalder Mühle einen großen Transformationsprozess angestoßen hat. Der hat die Frage in den Raum gestellt, welches Unternehmen hat dich im vergangenen Jahr enttäuscht oder welche Marke? Und was würdest du konkret ändern, damit sie sich eben zum Positiven verändert für dich?
Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, über die Frage und ganz persönliches Thema, auf das ich gestoßen bin. Und zwar, ich bin ganz, ganz lange eigentlich schon treuer Audi-Fan gewesen immer. Habe viele Firmenwagen von Audi gehabt. Letztes Jahr das erste Mal ein vollelektrisches Auto von Audi gekriegt. Teuer wie noch nie ein Auto, was ich bisher hatte. Und das, was Audi ausgemacht hatte, so diese Haptik, diese Qualität, dieses Interieur, das ist jetzt echt anders gewesen, muss ich sagen. Also da war ich ganz schön enttäuscht. Ich glaube, die haben das auch erkannt. Und so die neueren Modelle, die jetzt im VW-Konzern rauskommen dieses Jahr, das sieht auch wieder anders aus. Aber das war für mich letztes Jahr schon eine Enttäuschung, wenn eine Marke so das, wofür es immer stand und wo es besonders gut drin war, so dieses schönste Qualitätsgefühl, wenn das so ganz, ganz krass leidet und das so einen völlig anderen Turn nimmt.
Und was würdest du als Marketier daran ändern oder was glaubst du, wo die Stellschrauben gedreht werden müssten?
Ja, wie ganz häufig, das ist, glaube ich, auch bei Audi und auch wahrscheinlich in der ganzen deutschen Automobilindustrie, das Mindset. Ich glaube, die müssen schneller loslassen von ihrer alten Denke. Das ist ja mal so ein bisschen, ich bin Top-Liga, ich kann recht teuer einsteigen und dann nochmal ganz viel teuer für hunderte von Zusatzoptionen nehmen. Und wir haben jetzt lauter Wettbewerber am Markt, die haben dann meistens schon die ganzen Zusatzoptionen mit drin, bieten eine relativ gute Haptik und Qualität mit an. Und ich glaube, das Mindset muss sich da wirklich schneller ändern.
Oliver, jetzt würde ich natürlich auch gerne von dir wissen, ob du auch so eine Marke oder so ein Unternehmen hast.
Bleibe ich mal direkt bei Auto. Folgende Geschichte. Also ich bin ja bekanntermaßen ein großer, großer Autofreund für verschiedene Marken. Ich war letztes Jahr mit meiner Freundin im Autohaus, weil sie sollte einen neuen Dienstwagen kriegen. Also sind wir reingelaufen, sind auch zu Volkswagen. Am Empfang und auch die Verkäufer waren alle mit sich selber beschäftigt. Also wir waren, glaube ich, so wie ich das einschätzen kann, perfektes Beuteschema. Autohaus komplett leer. Es waren nur Verkäufer da, es war kein anderer Kunde dort. Und dann saßen junge Menschen, die alle fleißig in den Computer tippten. Aber wir brauchten eine Viertelstunde, bis irgendjemand kam, um uns mal überhaupt zu begrüßen und sagen, was kann ich für Sie tun? Ich finde, das ist ein Markenerlebnis für eine tolle Marke und eine Marke, die natürlich im Augenblick ganz viele Herausforderungen hat. Aber wenn du dann so ein Markenerlebnis hast, da kannst du kommunikativ und marketingtechnisch alles Mögliche machen. Aber an der Stelle, wenn du dann so ein Erlebnis hast, dann sagst du, okay, dann gehe ich vielleicht doch besser zu Dacia, da warte ich auch nicht mehr und habe wahrscheinlich sogar noch einen besseren Service.
Und das ist insofern ja dramatisch, weil eigentlich das Autohaus ja den Fehler gemacht hat oder das Autohaus nicht kundenfreundlich genug war und das aber natürlich total dramatisch auf die Marke abfärbt.
Ich habe ganz viele Beispiele dieser Art, wo man dann zwar markentechnisch irgendwie schöne Sachen gemacht hat, aber dann, wenn dann der Konsument Markenerlebnisse hat, schon im Kaufprozess ganz furchtbar. Und ich will gar nicht über die ganzen Callcenter reden, versuch mal irgendwo in einem Hotel irgendwo anders anzukommen. Und wir reden ja heute über KI oder AI. Ich weiß nicht, ob die ganzen Warteschleifen, in die ich alle hänge, ob die wirklich AI unterstützt sind. Also mir kommt das nicht so vor. Die verstehen mich nicht. Ich muss das Wort wiederholen. Wenn ich dann schon dreimal wieder angewählt habe und ich mitten im Satz schon weiß, welche Nummer ich gerade drücken muss, aber die, ich habe sie nicht verstanden. Das ist leider sehr, sehr frustrierend. Und da gibt's so haufenweise Beispiele. Und ich freue mich, Paul, mit dir darüber zu sprechen, weil du sitzt ja auch an der Schnittstelle, wie begeister ich Menschen und wie weit kann KI und AI da wirklich auch helfen. Da freue ich mich sehr auf den Austausch gleich mit dir.
Ja, da hast du jetzt eine tolle Steilvorlage geliefert, denn gerade über Touchpoints und das Thema KI, darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir da jetzt richtig tief reingehen, lass uns mal ganz kurz so über Workflows sprechen. An welcher Stelle spielt bei euch KI da bereits eine große Rolle?
Grundsätzlich, wir als Unternehmen, als Ergo, haben das tatsächlich uns sehr groß auf die Fahne geschrieben. Also es gibt ein großes Strategieprogramm, das ist dieses Jahr gestartet, das läuft 5 Jahre. Da gibt es einen riesen KI-Block, so diese ganzen Prozesse, die ich reiche einen Schaden ein, ich reiche eine Rechnung ein, ich habe eine Frage, da muss das erkannt werden, der spielt die Musik ab. Für uns im Marketing, da müssen wir uns so ein bisschen mehr selber behelfen. Das eine Thema ist das Thema Content-Erstellung und das andere, ich bin großer Verfechter und Freund von Agentic Working oder Agentic Workflows. Was wir mit einer Agentur zusammen gemacht haben, was jetzt echt schon produktiv ist und nicht nur mal Pilot und probieren, sondern wirklich Mehrwert und Entlastung bringt, ist für SEO-Texte. Große Marke, wir haben viele Texte und da haben wir einmal im Rahmen des Strategieprogramms uns selber überlegt, dass die Allianz ziemlich weit vorne, da wollen wir aufholen, da wollen wir mehr Content, mehr Themen abdecken. Aber wir haben auch eine Herausforderung, dass durch diese, wir nennen das ja Geo, also die LLM-Suche in den ChatGPT und Geminis, die funktioniert ein bisschen anders. Das heißt, wir müssen auch hunderte von bestehenden Texten eigentlich adaptieren, anpassen, in andere Technik bringen, in andere Struktur bringen. Und da hilft uns so ein Agentic Workflow, den wir gebaut haben mit der Agentur zusammen, super. Wir sind immer noch dabei, den zu verfeinern. Wir bauen gerade ein Derivat vielleicht für die Pressekollegen, die ein bisschen anderes Set haben. Wir haben Anfragen aus anderen Ländergesellschaften, ob wir denen nicht auch sowas bauen können, adaptiv, dann mit anderer Sprache, mit anderen Domains, aber im Kern gleich. Wir haben vorne wirklich nur noch ein relativ kurzes Briefing und dann recherchiert er im Web, was für Themen passen dazu. Der geht auf unsere eigene Webseite, um die aktuellsten Produktinformationen zu haben. Dann kommt sozusagen der nächste Agent, der sagt, ich priorisiere mal, ich schmeiße auch wieder was raus, ich bringe es in eine Struktur. Dann kommt der nächste, sagt, jetzt nur noch mal die Ergo-Marke reinbringen, was ist unser Brand-Guide. Dann kommt wieder einer rein und sagt, okay, jetzt müssen wir aber nochmal einen Faktencheck machen, stimmt das auch alles? Dann kriege ich das nochmal wieder, darf Feedback reingeben. Und dann kriegt man ein fertiges Draft, wo man eigentlich schon SEO-Artikel hat. Das ist tatsächlich was, wo wir gerade so in der Speed-Up-Phase sind und Monat für Monat auch den Output steigern können. So Stück für Stück wird das auch immer weiter ausgefeilt. Und da ist das erste Mal für mich, wo KI so richtig Entlastung bringt auch.
Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Zuhörer hier sich dann fragt, sagen wir mal, was meinen die jetzt eigentlich mit Agentic Workflows?
Ja, wir haben ja im Moment, wenn man so ein klassischer so ein ChatGPT oder ein Gemini denkt, dann ist das ein sehr mächtiges Werkzeug und mit dem macht man typischerweise einen Arbeitsschritt. Ein Agentic Workflow ist eigentlich so ein Layer oben drüber, der ganze Prozessschritte, Prozessketten, also Workflows baut, indem er verschiedene Agenten baut, KI-Agenten, die dann einzelne Schritte macht. Das heißt, der erste, das ist wirklich dann so ein eigener Agent, der ist dann beispielsweise mit Perplexity und macht eine Web-Research. Und der nächste ist vielleicht Nano Banana und sagt so, jetzt bauen wir mal zu dem Thema, was da gerade gebaut wurde, ein Bild. Und das heißt, eine ganze Prozesskette, Tools, die man da zum Beispiel aktuell nutzt, ist sowas, was nennt sich N8N, N8N oder Make.com, das sind so die beiden ganzen, Zapier gibt es noch, also gibt es ein paar am Markt etablierte, die können das dann relativ leicht einem helfen, die haben dann auch viele Module schon vorgefertigt, also die helfen einem sehr stark, so einen ganzen Workflow in die Kette zu bringen.
Oliver, ihr beschäftigt euch ja auch intern mit Agentic Workflows, richtig?
Ja, aber ich glaube, wir sind noch nicht ganz so weit. Also ich habe das Modell mal Wäscheleine genannt. Ich habe gesagt, wir haben jetzt ganz viele Agenten, das sind so Wäschestücke und die befestigen müssen wir mit Klammern irgendwo in eine Logik bringen und das nenne ich Wäscheleine. Das ist das, was du gerade mit der Plattform meintest, Paul. Einzelne Lösungen haben wir ganz gut entwickelt. Die Verzahnung und daraus einen Workflow zu machen, das ist für uns jetzt der nächste Schritt, der aber jetzt sehr, sehr schnell kommen wird.
Habt ihr da auch externe Unterstützung, weil Paul ja gerade gesagt hat, ihr habt das mit einer Agentur zusammen gemacht, oder Paul, wenn ich das richtig verstanden habe?
Genau, wir machen das mit einer Agentur. Und machen das aber schon auch so, dass ich auch möchte, dass meine Leute intern auch das Know-how haben. Also ich bin immer ein Freund von Agenturen, aber ich möchte für das operative Doing dann natürlich auch gerne irgendwann nicht jedes Mal zu einer Agentur laufen, wenn ich nur eine kleine Änderung habe. Das würde ich dann natürlich auch gerne insourcen.
Wir haben auch externe Unterstützung. Wir haben 2 Partner, die ich beide zusammengebracht habe und es ist entstanden schon im letzten Jahr eine AI-Taskforce. Und wir treffen uns regelmäßig, besprechen den Fortschritt der einzelnen Projekte, die wir machen. Dann treffen wir uns das nächste Mal wieder und gibt schon wieder eine neue Technik, schon wieder was Neues und das, was anderes und da ist das. Jetzt das neue Programm und hast du schon das gehört, das ist auf der einen Seite super spannend, auf der anderen Seite manchmal auch so ein kleines bisschen chaotisch und verwirrend. Das ändert sich gerade so schnell, aber also mir macht das total Spaß. Und dahinter sind natürlich über die auch, Paul, die ganzen Mitarbeiter, die man alle da auf dem Weg natürlich mitnehmen muss, damit die auch sehen, dass es kein Hexenwerk ist. Und vor allem, es müssen ja Menschen das auch nicht nur bedienen, sondern auch mit den Input geben.
Ja, das übrigens auch bei mir relativ früh gemacht. Im letzten Jahr, da habe ich so eine, wir nannten das KI-Frontrunner-Truppe. Ich glaube, da sind bei mir natürlich ein paar Online-Spezies, die eh ziemlich fit sind, aber da sind auch eine Menge Leute, die haben sich lange mit Direct-Mailings, mit Print beschäftigt. Die habe ich alle befragt, wer hat Lust da in so eine Taskforce reinzugehen, in so eine Frontrunner-Truppe. Und das fördert schon die Produktivität und vor allen Dingen die Beschäftigung mit dem Thema, weil das ist sehr schnelllebig.
Paul, würdest du sagen, es gibt Punkte in diesem Agentic Workflow, wo es ganz dringend noch den Menschen auch braucht, wo auch wirklich noch der Mensch mit seinem Hirn, mit seiner Kreativität, mit was auch immer arbeiten muss?
Die Art der Arbeit verändert sich und man wird immer mehr eher so der Dirigent, der seine verschiedenen, vielleicht auch KI-Helferlein hat. Die müssen aber noch miteinander spielen und das muss sich harmonisch anklingen und das muss inhaltlichen Sinn machen. Und das ist, glaube ich, im Moment zumindest eine starke Rolle, in die der Mensch reinkommt. Wir lassen auch nichts raus, was nicht ein Mensch endgeprüft hat, aber das ist eine Sache. Das andere ist schon auch, man muss das Ganze ja so sinnvoll zusammenbringen. Also an welcher Stelle brauche ich welches Tool und wo bringe ich sie auch auf die Wäscheleine, wie Oliver sagt, und wo mache ich das vielleicht ganz anders? Und das ist so ein bisschen, wo ich merke, man kommt immer mehr in so einen Orchestrator-Modus.
Würdest du sagen, Geo verändert das Marketing gerade und vor allen Dingen auch, welche Rolle spielt trotzdem auch noch SEO?
Ich würde ein klares Ja sagen. Also wir beschäftigen uns seit einer Zeit da ziemlich intensiv mit, weil wir eigentlich vorhatten, und dafür haben wir zum Glück auch ein großes Strategieprogramm mit eingereicht, dass wir sagen, wir wollen im SEO richtig wachsen. Dauert ja so ein bisschen Vorlauf, man macht einen Business Case, dann geht das durch die Gremien und in der Zeit ist plötzlich das Thema Geo signifikant relevanter geworden. Das ist jetzt ganz gut, wo wir sagen, okay, dann können wir die Ressourcen, die wir dafür beantragt haben, auch nutzen, um gleich das Geo-Thema mitzubeackern und auszuweiten. Das wächst natürlich mit massivem Tempo. Das beschäftigt uns A, weil das bei mir natürlich ein Performance-Marketing-Kanal ist, und der verändert sich gerade massiv. Wir schätzen ungefähr, dass im Moment die Sichtbarkeit in den LLMs, wir haben nur 30% bei uns selber im Online-Marketing in der Hand. Wir können noch so tolle Texte machen, noch so viele Texte machen, damit können wir es beeinflussen. Aber dann merkt man relativ schnell, da kommt eine Transparenz rein, die gab es früher so nicht. Also für Google war das wichtig im klassischen SEO, dass da eine Frage war und dann hat ein Artikel eine gute Antwort darauf. Und dann sollte das eine gewisse Relevanz haben. Da musste die Seite technisch vertrauenswürdig sein, technisch gut aufgestellt sein. Aber ob das jetzt billig oder teuer war oder ob die Kunden zufrieden oder nicht so zufrieden waren, das hat jetzt erstmal Google für das SEO-Ranking nicht interessiert.
Für SEO-Ranking war einfach wichtig, dass ihr auf eurer Seite einen Service bietet.
Da ist der Content relevant zur Frage. Mhm. Und es ging noch nicht darum, wen findest du in dem Segment gut? Und dann kommt eine Antwort. Und wenn du fragst, warum ist beispielsweise nicht die Allianz dabei oder nicht die Ergo, dann sagt er vielleicht, ja, in dem Produkt seid ihr ein bisschen teuer oder da gibt es Nischenanbieter, die sind da ein bisschen besser drin. Oder da kann auch kommen, dass er sagt, ja, da hat sich letzte Woche ein Kunde beschwert. Und das ist plötzlich ein ganz anderes Spiel. Das heißt, wir merken, wir müssen Unternehmenskommunikation, wir müssen unsere Operations, wir müssen viel mehr Parteien mit an Bord holen, wenn wir das Thema Sichtbarkeit in LLMs, und das ist am Ende des Tages Geo, richtig gut bespielen wollen. Es ist deutlich größer, als man das früher kannte. SEO war eine Spezialdisziplin im Marketing. Fertig.
30% habt ihr in der Hand, eben mit eigenem Content. Wie bespielt man denn diese fehlenden 70%? Wo kommen denn diese Inhalte her?
Wir haben eine richtig große Studie gemacht, was beeinflusst sozusagen die Sichtbarkeit. Weil da kam beispielsweise raus, was sie ganz gerne machen, ist beispielsweise, die gehen auf Preisvergleicher. Das finden die im Moment super. Testsieger, Siegel, super. Gar nicht so lange her, da habe ich mal eine große Marktforschung gemacht. Das war so eine Multivendor-Studie. Welche Siegel sind für Endkunden denn wirklich relevant? Und da kam raus, wenn man eine etablierte Marke ist, Stiftung Warentest, dann lange nichts, dann noch TÜV und dann ist eigentlich schon unwichtig. Jetzt kommen wir plötzlich in eine Rolle, wo jeder Testsieg, jedes Siegel für so ein LLM eine gewisse Relevanz hat und ich eher sage, naja, lieber mal eins zu viel als eins zu wenig kaufen. Das Gleiche ist mit der Presse. Es gibt natürlich bestimmte Sachen wie eine Frankfurter Allgemeine, eine Wirtschaftswoche, also so die etablierten klassischen Medien, die haben einen hohen Trust und das ist für einige LLMs extrem wichtig. Gerade für Google, aber auch für ein Gemini. OpenAI, ChatGPT geht beispielsweise relativ stark auf Reddit. Mit dem haben wir uns noch gar nicht beschäftigt. Jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, okay, müssen wir da vielleicht auch auf Reddit aktiv werden, weil dort über eine Marke diskutiert wird, über Produkte diskutiert wird und wir müssen jetzt gerade schauen, okay, müssen wir da auch mitspielen, weil es vielleicht einen starken Beeinflussungsfaktor hat.
Oliver, was ist denn so dein Eindruck aus deinem operativen Geschäft, aus deinem Kontakt mit den Marketeers und Marketingabteilungen? Sind die auch schon so tief drin, wie Paul es jetzt mit und für die Ergo ist?
Ich habe das Glück, dass ich sehr viele Unternehmen punktuell von innen sehen darf in den Marketingabteilungen. Und ich sehe da eine riesen Spannbreite. Deshalb habe ich vorher auch gefreut auf das Gespräch heute mit Paul. Paul, du bist relativ weit vorne für ein doch sehr, sag mal, klassisches Unternehmen. Wenn du jetzt in einem Unternehmen wärst, was rein auf E-Commerce geht, viele Unternehmen so eher im klassischen Bereich, wozu ich jetzt auch mal eine Versicherung zähle, die tun sich unheimlich schwer mit neuen Technologien, weil sie einfach wahnsinnig viele Restriktionen haben, weil die IT dahinter ist, weil die erstmal ganz viele Sachen prüfen muss. Das kann das eine oder andere Unternehmen lähmen oder je nach Kultur des Unternehmens kann auch sein, dass man sagt, okay, wir finden jetzt relativ schnell eine Lösung. Und ich sehe da sehr große Unterschiede. Also ich habe in der Tat Kunden, mit denen diskutieren wir, ob man die und die Sachen mal eben schnell auswerten kann mit einem LLM. Und die sagen, oh Gott, nein, das dürfen wir nicht. Und genau das Gegenteil, andersrum, gibt es eben viele Unternehmen, die da sehr weit vorne sind, allen voran Unternehmen, die sich sowieso von ihrem Kerngeschäft mit Technologie beschäftigen.
Das ist bei uns natürlich als Versicherungskonzern in vielen Teilen auch so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nicht eine sehr starke Governance haben, viel Richtlinien, wir sind stark reguliert, sind ja auch ein Gesundheitsversicherer, kann man vorstellen, alles, was mit Gesundheitsdaten zu tun hat, ist extrem schützenswert und sensibel. Aber im Marketing haben wir ein bisschen das Glück, dass ich mit ganz vielen Daten zu tun habe, die halt nicht so schützenswert sind. Der SEO-Artikel, der wird ja später veröffentlicht. Also alles, was so nach draußen geht, ist offen. Unsere ganzen Media-Asset, der Content, der ist ja eh dafür gedacht, dass ihn alle sehen. Insofern haben wir es da ein bisschen leichter. Gehen wir nach innen, wird es natürlich viel, viel schwieriger. Ich kann ein kleines Beispiel geben. Wenn ich im Moment frage, okay, was kostet mich denn die Versicherung so und so, dann kann dir das nicht so richtig beantworten, weil das nicht auf der Webseite steht, weil dafür müsste man erstmal ein paar Angaben geben. Und wir haben dafür eine ChatGPT-App gebaut, so heißt das. Das kann man, wenn ihr bei ChatGPT da seid, unter Apps, so Applikationen. Und das ist zum Beispiel ein Use Case, den ich da erklären kann, der ganz gut ist, ist bei Booking. Wenn man da seinen Booking-Account mit verknüpft, dann kann ich dem LLM, also ChatGPT, in Sprache sagen, was ich möchte. Nächstes Wochenende Gardasee mit 3 Personen, möglichst dicht an Simeone. Ich möchte nicht mehr als 120 Euro pro Tag ausgeben. Und dann sucht er dir das. Und sowas haben wir eigentlich auch schon gebaut, fertig, mit einer Agentur zusammen, für die ersten Produkte bei uns. So, und jetzt kommen die Juristen und sagen, heieiei, jetzt habt ihr einen Rahmen, da steht Ergo drauf. Das ist also irgendwie der Ergo zurechnungsfähig, aber darunter steckt ChatGPT. Könnt ihr denn garantieren, dass alles, was ChatGPT da sagt, auch richtig ist? Sag ich, nee, kann ich nicht. Ich kann sicherstellen, dass was er über unsere Produkte und über unsere Preise sagt, das ist richtig, das habe ich in der Hand. Aber der kann den ja alles Mögliche fragen. Der kann auch fragen, wie wird das Wetter morgen in Simbabwe und soll ich mit der Krankheit zum Arzt gehen? Da wird der auch irgendeine Antwort drauf geben, auch wenn der in unserem Framework ist, rechtlich sind wir noch am Kämpfen, wie gehen wir mit diesem neuen Zustand um. Das ist halt auch wirklich neu. Ich kann die Juristen auch total verstehen. Die sagen, da fühlen wir uns gar nicht wohl. Obwohl wir eigentlich eine ganz coole Sache für den Kunden machen, dass wir sagen, du kriegst echte Preise und ganz sichere Auskünfte über Ergo-Produkte, wenn du das hier nutzt. Und trotzdem verstehe ich auch die Juristen, die sagen, das ist so ein Neuland, da traue ich mich noch nicht so richtig ran.
Spannend. Aber auch tröstlich, oder Oliver, dass auch Paul mit der Ergo da struggelt und da offensichtlich eben auch alle strugglen.
Ja, ich finde das klasse, dass du dieses Beispiel mal sagst, wo sind denn auch gerade ganz aktuell mal die Grenzen, weil es gibt viele, die ich so mitbekomme, die erzählen immer, im Himmel ist Jahrmarkt, aber es gibt wenige, die wirklich sagen, das geht, aber Achtung, das geht noch nicht. Wir hatten ja gerade ein Thema, Paul, als Lena mich gefragt hat, was sehe ich denn im Markt? Wie würdest du das denn sehen? Weil hier hören ja viele vielleicht auch zu, die eben im Marketing sind und sagen, ich habe ähnliche Themen, ich würde gerne, aber ich kann nicht, weil das Unternehmen ist nicht so aufgestellt. Und ich habe dich gerade so verstanden, dass man eigentlich im Marketing die Chance hat, so ein kleines gallisches Dorf aufzubauen zum Thema AI, dass man sagt, naja, wir müssen ja nicht plötzlich in unsere Produkte rein oder wir müssen nicht da oder da, sondern wir sind im Marketing und da kann man auch mit bestimmten Inhalten arbeiten, die eben andere Bereiche nicht so sehr stark berühren. Was würdest du jemandem sagen, wenn er sagt, ich würde gerne, aber ich werde in meinem Unternehmen von allen Seiten geblockt? Was würdest du ihm mitgeben, damit er vielleicht einen Schritt weiterkommt?
Du hast vorhin, glaube ich, da schon einen ganz guten Punkt zu gemacht. Es ist oft ja sogar schon schwer, die Tools nutzen zu dürfen. Es ist jetzt nicht so, dass volle KI-Toolset, was ich privat nutzen würde, dass ich das bei der Arbeit nutzen kann. Da ist tatsächlich ein Schritt über eine Agentur ganz gut. Also meine Empfehlung ist dann tatsächlich, eine gute Agentur rauszusuchen, die da auch wirklich vorne ist. Und dann kann man mal die Sachen, die keine vertraulichen Daten haben, wo keine vertraulichen Prozesse, keine irgendwie ganz sensiblen Bereiche berührt sind, da finde ich, kann man schon gut mit loslegen. Und das ist mindestens mal die ganze Content-Erstellung. Das ist auch vielleicht der ganze kreative Prozess im Zusammenspiel. Das ist sowas, was ich gesagt habe, vielleicht auch Workflow-Themen. Ich glaube, auch auf der Webseite kann man schon ganz viel machen. Das ist dann vielleicht eher so ein technisches IT-Thema, aber eigentlich sind wir im Moment immer noch bei ganz vielen Anbietern in einem Prozess. Du kommst auf eine klassische Webseite und musst dich da selber mühselig durch die Navigationsniveaus machen. Und bei so einem großen Anbieter wie einer Ergo, Allianz, Telekom, Siemens, das sind Monster an Webseiten mit hunderten von Seiten. Wenn ich da jetzt nicht das Mainstream-Thema habe, da suche ich lange. Wenn ich Glück habe, haben sie eine gute Suche. Ich habe fast noch keine LLM-Suche richtig gesehen, weil da traut man sich da nicht so richtig ran, wegen Halluzinationen und so. Aber eigentlich muss man da ja schon hingehen, dass man sagt, wenn ich auf eine Webseite gehe, da glaube ich, das wäre so einer der nächsten Schritte auch, da werde ich dann über einen vernünftigen KI-Agent-Tool auch immer ganz leicht dahin geführt mit den Inhalten, was ich brauche. Das wäre sowas, das kann ich als Marketier auch jetzt schon angehen. Und ich glaube, das kann man auch machen. Das ist Webseite, ist öffentlich, da gibt es nichts Geheimes drauf.
Ich würde ganz gerne nochmal auf die 70% zurückkommen, die, ja, wo das Marketing nicht auf den Owned-Seiten, Owned-Media stattfindet. Würde ganz gerne von dir wissen, Paul, wie sieht denn Markenbildung, Markenführung in Zeiten von LLMs aus? Also was für einen Impact hat das denn auf deine KollegInnen aus der Brand Division?
Das ist eine gute Frage, weil das ist, glaube ich, ein relativ komplexes Feld. Und das ist auch was, also was wir auf jeden Fall sagen können, ist, eine Marke muss zukünftig nicht nur in den Köpfen relevant sein, sondern auch in den LLMs. Wenn die die Marke nicht schätzen, kennen und als relevant einschätzen, dann wird man einfach häufig nicht genannt. Das ist schwierig. Das wird sich über die Zeit ja immer noch weiter konzentrieren auf die Gateways, die es dann gibt. Und wenn man da dann keine hohe Relevanz hat, dann wird es auch für eine Marke schwieriger. Also das muss man dann sehr teuer extern zukaufen. Insofern, glaube ich, muss man bei dem ganzen Thema, was wir vorhin hatten, Geo die Marke mit an Bord nehmen. Jetzt geht's in die Markenführung, da wird es natürlich nochmal ein bisschen komplizierter, weil dann muss man schon wahrscheinlich auch seine Art der Markenführung und der Messung ändern. Also das Klassische, wie ich das so kenne, wie man eine Marke misst, ist, ich habe irgendeine Kantar oder sowas, ich habe irgendwie eine große Befragung, die dann, keine Ahnung, was monatlich stattfindet in einem Riesenpanel und da kann ich meine klassischen Marken-KPIs abfragen. Bisher habe ich da aber noch nie eine Frage drin gesehen, wie häufig tauche ich bei ChatGPT oder Gemini oder Perplexity auf. Das heißt, eigentlich müsste man das wahrscheinlich erweitern. Das Set, wie ich die Entwicklung einer Marke messe, werde ich wahrscheinlich andere KPIs noch mit hineinnehmen müssen.
Ich glaube, es ist noch gravierender. Ich glaube, dass du als Konsument sehr stark beeinflusst werden wirst, wie du eine Marke in Zukunft wahrnimmst, wenn du mit einer KI über Angebote, Produkte, Services und Marken entsprechend sprichst, was du mitbekommst, was sie dir vorschlagen. Das ist ja vermeintlich immer objektiv. Aber eben vermeintlich nur. Und ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, wie weit wir alle dann beeinflusst werden in unserer Wahrnehmung über Marken in der Nutzung von LLMs. Oder wie siehst du das?
Ja, garantiert. Also ich glaube, ein Punkt, der wirklich wichtig ist, aber das ist, glaube ich, auch eine schwere Arbeit, ist, man muss dem LLM beibringen, was macht einen aus? Also was macht mich als Marke aus, was macht mich als Unternehmen aus und was macht mein spezifisches Produkt, um das es dann oft ja auch geht, aus? Und das wird wahrscheinlich dann später bis in die Produktentwicklung gehen, schauen muss, für was möchte ich stehen, wo unterscheide ich mich vom Wettbewerb, und vielleicht muss man auch irgendwann anfangen, KPIs und Kennzahlen, die man als Unternehmen früher gar nicht so gern rausgegeben hat, dem LLM zu kommunizieren. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass der Weg dahin geht, dass man als Unternehmen positive Aspekte stärker rausbringen muss und manchmal vielleicht auch in Details gehen muss und sagt, guck mal, das ist ein transparenter Markt, viele Produkte sind ähnlich, aber da sind wir wirklich besser. Das kriegt man in der Vergangenheit, in der klassischen Markenkommunikation oft ja gar nicht unter. Egal, ob ich jetzt einen 30 Sekunden TV-Spot habe, da kann ich jetzt nicht auf die Details eingehen. Das klappt nicht. Aber dem LLM muss ich das schon irgendwie mit beibringen, damit er im zweiten Schritt versteht und am besten natürlich noch Konsistenz über die Produkte spielen, dass er sagt, guck mal, den finde ich gut, weil der hat hier wirklich einen Vorteil allen seinen Wettbewerbern gegenüber.
Das heißt aber, dieses ganze Thema USP einer Marke, USP der Produkte, wird noch viel, viel wichtiger, als es bisher war.
Genau, und ich glaube, viel, was man bisher implizit hat, muss man explizit machen. Klassischerweise guckt man natürlich immer gern auf die ganz Großen. Also ne, bei uns in der Branche ist eine Allianz ist so ein Marktführer, die Ergo ist der zweitgrößte. Das fühlt sich immer gut an, wenn man sagt, ich kaufe hier beim Größten oder beim Zweitgrößten. Aber es geht eigentlich, geht's implizit ja um was anderes. Es geht zum Beispiel darum, dass man sagt, so ein Großer, der hat eine ganz starke finanzielle Sicherheit. Also eigentlich möchte man ja vielleicht sagen, okay, ich habe hier das Vertrauen, dass der so stabil aufgesetzt ist, der kann auch eine Krise aushalten, der geht nicht pleite. Das ist bei manchen Versicherungsprodukten auch wichtig, weil die dann 20, 30 Jahre laufen. Der schafft vielleicht auch eine höhere Rendite rauszuholen am Kapitalmarkt. Solche Sachen, das hat man irgendwie im Bauchgefühl implizit mit drin. Deshalb geht man zu einer großen Marke. Aber vielleicht muss man das expliziter machen und nochmal klar benennen. Was sind denn dann wirklich Vorteile? Ich will jetzt gar nicht nur über die Großen reden. Das kann man auch als Spezialist machen. Es gibt natürlich auch für bestimmte Produkte kleine Spezialisten, die dort richtig, richtig gut in ihrer Nische sind, dann müssen die das ganz explizit machen. Warum ist es denn auch gut, Spezialist zu sein?
Abschließend vielleicht noch eine Frage an euch beide. Welche Rolle spielen Agenturen in diesem gesamten Konstrukt? Wie können und müssen Agenturen ja diese veränderten Anforderungen begleiten?
Es gibt im Moment einen hohen Bedarf an externem Know-how an Agenturen, wenn sie die richtigen Themen besetzen und einen Schritt vor uns sind. Also ich glaube, und das geht ja nicht nur uns, das geht ja ganz, ganz vielen Firmen so, die sagen, ich will jetzt mit KI richtig was machen oder ich will jetzt ein Thema schneller voranbringen. Und da bin ich auch bereit, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie müssen nur dann wirklich auch, und das ist für die Agenturen, glaube ich, auch eine Challenge, sagen, da müssen sie halt auch zwei Schritte voraus sein. Ich brauche jetzt keine Agenturen nehmen, die dann, wo ich merke, die sind in der KI-Content-Erstellung zwei Schritte hinter uns. Dann macht das keinen Sinn, sondern die müssen dann auch wirklich vorne dabei sein. Das heißt, ich würde allen Agenturen empfehlen, nehmt das Thema KI wirklich, wirklich ernst. Macht es zu eurem Thema und macht es zu eurem Asset, egal welchen Bereich ihr abdeckt. Die KI kann euch da mittlerweile in allen Disziplinen helfen. Und dann, glaube ich, gibt es im Moment aber auch einen extrem hohen Nachfrage am Markt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, ich glaube erstmal, in meiner Wahrnehmung sind fast alle relevanten Agenturen sehr intensiv mit KI unterwegs. Es wäre fatal, auch wenn sie es nicht sind. Also ich hatte letztens einen Kunde gefragt, auch wie finden Sie die Agenturen, die mit KI arbeiten? Also es ist schwierig, eine Agentur zu finden, die nicht mit KI arbeitet, ehrlicherweise. Agenturen haben einen riesen Vorteil gegenüber den Unternehmen. Sie können viel innovativer sein, sie können viel schneller sein, sie können mehr Sachen ausprobieren. Sie sind immer, das macht das Modell Agentur ja aus, sind darauf austrainiert, mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Professionen Lösungen für Kunden zu entwickeln. Und sie sind unheimlich wandlungsfähig, müssen sie sein. Nicht immer denkt man das so, nicht immer sehen manche Agenturen so wandlungsfähig aus, aber Agenturen verändern sich laufend, das müssen sie. Das gehört zum Geschäftsmodell auch dazu. Und sie haben eben viel Einfluss von verschiedenen Unternehmen. Und wenn man jetzt sagt, was kann denn meine Agentur zu meinem Thema KI dazu beitragen? Ich glaube, egal jetzt mal welcher Kunde, nicht ganz egal welche Agentur, das ist nochmal ein Unterschied, aber ich glaube, Agenturen können wirklich helfen, die Situation des Kunden zu verstehen und ihm zu helfen, einen Schritt weiterzukommen. Und da ist dann die Frage, brauche ich eher einen Generalisten für Themen weiterhin oder spielt KI eine Rolle oder brauche ich jemanden, der mir bei meiner AI-Anwendung XYZ, wenn es eben sagt, ich brauche einen Agentic Workflow für das und das, da braucht man wahrscheinlich nicht die normale, breit aufgestellte Agentur, sondern braucht man Spezialisten. Im Augenblick erlebe ich ein bisschen was im Dienstleisterbereich, im Agenturbereich, ein bisschen Wilder Westen. Weil viele erzählen alle, ich mache alles, ich kann alles und da ist noch was und da noch was. Es ist unheimlich viel Wirbel. Und für einen Kunden wird es, glaube ich, immer schwieriger herauszufinden, wer kann das wirklich, wer ist gut für das, was ich brauche. Dazu muss ich erstmal wissen, was ich brauche. Aber ich würde mir immer einen externen reinholen, der breiter aufgestellt ist, weil der weiß einfach mehr, als ich in dem Augenblick weiß. Aber gleichzeitig würde ich etwas machen, Paul, was ihr gemacht habt. Ich würde natürlich gucken, was habe ich intern und was kann ich mit meinen internen Menschen, die ich habe und Kompetenzen, Ressourcen und auch Begeisterungen anfangen. Weil es nützt mir nichts, wenn ich das alles nur an externen Partner gebe. Das Thema KI ist so mächtig, dass ich das ins Unternehmen holen muss und auch die Kompetenzen dafür holen muss. Aber Impulse oder die ersten Schritte oder auch Dinge ganz konkret anwenden, dafür brauche ich Spezialisten, die hole ich mir von draußen.
Sehr gut.
Du nix, Paul.
Ich hätte noch einen abschließenden Satz. Ich glaube, was wichtig ist, wäre meine Empfehlung. Ich würde als Agentur das auch wirklich offen spielen. Also ich bin bei dir, Oliver. Ich glaube, die beschäftigen sich alle damit. Und jetzt kann man auf der einen Seite rangehen und sagen, ja, ich mache meine Arbeit jetzt bequem mit KI und irgendwie schaffe es mit weniger Bandtagen als vorher. Das ist cool. Ich kann es aber auch offensiv wirklich auch klar und transparent machen. Sag ich, guck mal, wo habe ich hier einen Mehrwert und wo bin ich vorne mit dabei? Also das ist so ein bisschen mein Punkt. Ich erlebe noch nicht bei allen Agenturen, dass sie es auch wirklich klar kommunizieren und nach vorne stellen.
Das also der Appell an die Agenturen. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, zum einen auf alle Fälle an die Hörenden da draußen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann liked ihn, kommentiert ihn, damit wir nicht nur die LLMs füttern, sondern auch die Menschen mit ganz viel Wissen und ja, wir noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit und Reichweite bekommen. Aber wir brauchen vor allen Dingen von dir abschließend, Paul, jetzt noch die Frage an den oder die Nächste, die hier am Mikrofon sitzen werden.
Die Frage, die ich mir überlegt habe, ist, Wir hatten ja heute das ganze Thema KI relativ lange. Welche KI-Firma könnte in 2027 so richtig durchstarten?
Wow.
Oliver schwitzt auch schon. Der wird ja dann auch gefragt, wenn er mit dabei ist.
Ja, genau. Und dann müssen wir auch sagen, das ist das Ergebnis natürlich daraus, ist keine Börsenempfehlung.
Genau, wir machen einen Disclaimer.
Die müssen auch nicht an der Börse sein, die können auch kleiner sein.
Herzlichen Dank für diese Frage, Paul, und herzlichen Dank euch beiden, dass ihr hier euch heute die Zeit genommen habt und wir ein wirklich spannendes und sehr komplexes Thema eigentlich nur angerissen haben. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch Stunden weiterreden. Also danke, dass ihr ja hier wart und diese wirklich interessante Folge mit mir gestaltet habt.
Danke, Lena, hat Spaß gemacht.
Danke, Oliver. Danke, Lena. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.